Mozilla fragt. Der Kontext-Podcast.
Einen der erfolgreichsten Schriftsteller in Deutschland, auf jeden Fall wahrscheinlich den erfolgreichsten Krimi-Autor, denn mit den politischsten Themen dazu darf ich heute begrüßen bei Kontext, nämlich Wolfgang Schorlach. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich darf mal davor schicken, ich habe ja nicht nur Gäste hier, die ich duze, weil ich nicht nur meine besten Freunde einlade, aber wir kennen uns schon ein paar Tage, um nicht zu sagen Jahre oder Jahrzehnte, und haben uns das mal angewöhnt. Deswegen bleiben wir heute einfach dabei.
Ja, wir haben schon Interviews gemacht in anderen Zusammenhängen, wenn ich mich recht erinnere.
In vielen Zusammenhängen. Ja. Kennengelernt haben wir uns, glaube ich, bei SWR1 Leute.
Ja.
Und jetzt machen wir das bei Kontext. Erfinder des Privatermittlers Georg Dengler. Das ist dein alter Ego sozusagen, alle aus dem Bohnenviertel, also aus der interessantesten Ecke Deutschlands sozusagen. Wir haben ja nicht nur Abstand gehalten, sondern auch einen Schutz aufgebaut,
ja,
wegen der aktuellen Pandemie.
Das ist mein erstes Interview mit einem Spuckschutz.
Kannst du mal sehen,
muss ich sagen, ja.
Jetzt wackelt er auch noch dran, das bleibt aber auch stehen, wenn du da dran wackelst. Wie gehst du mit Corona um? Hast du mehr Angst oder bist du guter Dinge? Oder wie beeinflusst dich das vor allen Dingen? Abgesehen davon, dass lauter Lesungen ausfallen natürlich.
Ja, die Lesungen fallen aus. Ansonsten habe ich beschlossen, dass ich diese Krankheit nicht gerne haben möchte. Und verhalte mich entsprechend. Ich bin nicht der Auffassung, dass Corona eine Erfindung ist, wie einige das ja verbreiten. Ich kenne genügend Leute, die die Krankheit bereits gehabt haben. Ich kenne auch zwei, die daran verstorben sind. Und von daher nehme ich sie sehr ernst.
Das mache ich auch. Also ich gräme mich jetzt nicht den ganzen Tag, aber ich versuche sehr vorsichtig zu sein, schränke natürlich meine Treffen mit anderen Leuten sehr ein. Da achte auf Abstand und Mundschutz und so weiter und so fort. Und ärgere mich trotzdem furchtbar über Leute, die von mir aus machen und denken können, was sie wollen, aber sie dürfen nicht andere gefährden. Und da hört es dann für mich auf. Wie soll man mit als Staat, als Politik, als Polizei mit Leuten umgehen, die ganz offensichtlich andere Leute gefährden?
Nun ja, du kannst ja sehen, wie der Staat mit ihnen umgeht. Ich meine, sie werden laufen gelassen. In Leipzig beispielsweise laufen sie zu Tausenden rum ohne Maske, gefährden andere. Und die Polizei ist von einer erstaunlichen Geduld. Also im Grunde genommen lässt man sie. Und ich weiß nicht warum.
Ja, dann muss ich noch gratulieren, weil das ist der 10., also ein Jubiläum, der 10. Roman mit Herrn Dengler.
Danke.
Immer gern. Es geht um vieles. Es geht um Wohnungen, es geht um Immobilienkonzerne. Es geht letztendlich auch um Corona, weil dich diese Pandemie beim Schreiben eingeholt hat. Und es geht noch um dunkle Mächte im Hintergrund. Hast du Angst vor einem Rechtsruck in Deutschland?
Nun ja, ich meine, wir hören alle die Nachrichten über Rassismus und Rechtsradikalismus in den Sicherheitsbehörden. Das ist etwas, was mich in der Tat beunruhigt. Und im Grunde genommen habe ich in dem Roman mal zu Ende gedacht, was wäre, wenn diese Leute in den Sicherheitsorganen sozusagen ein Zentrum hätten.
Und das siedelst du an zwischen Politik und Verfassungsschützern.
Ja.
Dazu stehst du auch. Ja. Ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal, dass dir auch sowas, was ja die Linken gerne auch mit den Rechten machen, Verschwörungstheoretiker zu sein, vorgeworfen wird. Nimmst du das ernst? Das gab es ja beim NSU auch schon,
also bei dem Roman NSU. Ich bin ja kein Theoretiker. Ich stelle keine Theorien auf, ich erzähle.
Du stellst, also für die stellst du Theorien auf, dass die NSU-Leute sich nicht umgebracht haben, sondern umgebracht
wurden? Nein, das halte ich für bewiesen. Also mittlerweile an dem, was wir an Material in diesem Roman zutage befördert, ist es völlig ausgeschlossen.
Und das interessiert die Justiz einfach nicht.
Ja, das interessiert sie nicht, aber es ist völlig ausgeschlossen, dass die beiden in dem Wohnwagen sich selber umgebracht haben.
Das haben die ganzen Kritiker deines Romans anders gesehen, ne?
Ja.
Also von Zeit bis was weiß ich, was zum ersten Mal, dass du richtig Prügel gekriegt hast.
Prügel? Nein, es waren einfach Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben, wie das vorgefallen ist. Jedenfalls haben wir, glaube ich, ziemlich eindeutig bewiesen, dass so wie uns die Geschichte erzählt worden ist von dem Ableben der beiden Neonazis in Thüringen, dass es so unter keinen Umständen gewesen sein kann.
Gut, kommen wir auf das neue Buch. Da geht es darum, man darf ja beim Krimi immer nicht alles verraten, aber der Klappentext sagt ja schon, es geht um viel, viel mehr als offensichtlich nur um billiges oder eben nicht mehr billiges Wohnen und entmietet zu werden. Und da geht es dann tatsächlich um Leute, die im Hintergrund ihre Strippen ziehen. Und das ist also kaum versteckt. Da gibt es den Hans-Peter Mesen, der ja ein Pendant in der Realpolitik hat mit einem ähnlichen Posten, zusammen mit Politikern. Was davon ist recherchiert? Was ist einfach Annahme?
Stefan, ich habe kein Sachbuch geschrieben. Es ist ein Roman.
Deswegen frage ich ja nach. Also ja, ja. Vorhin hast du ja Wert darauf gelegt, dass dein Roman auf Tatsachen basiert, die unwiderlegbar sind. Also muss ja die Frage schon gestellt werden.
An diesem Punkt. Aber natürlich sind die Figuren erfunden. Das Material, was ist recherchiert, aber die Figuren und wie die Figuren agieren, das ist erfunden. Das ist ja sozusagen die Methode Dengler.
Ja gut, aber es ist ja schon angelehnt, wenn ich Mesen und Maaßen habe, wenn ich Black Hill und Black Rock habe, dann ist das ja, wenn du das bitte stehen lässt und nicht so dagegen bamperst, dann fällt der Spuckschutz gleich.
Ja, ich versuche. Also ich habe nichts gemacht, das waren geheimnisvolle Kräfte hier.
Siehst du, schon sind wir wieder bei den Mysterien dieser Welt.
Ja, nein, was ich dort versucht habe, ist einfach die Dinge zu Ende zu denken. Sozusagen die Linien konsequent fortzuführen. Was bedeutet es, wenn der ja tatsächlich vorhandene Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden, wenn der sich organisiert und ein Zentrum hat, wie würde er jetzt agieren? Also das ist eines der Themen. Das Hauptthema in dem Buch ist natürlich der Wohnungsmarkt.
Der Wohnungsmarkt. Dann lass uns doch mal damit anfangen. Dieser Roman spielt weitgehend in Berlin.
Ja.
Ist das nur dem Fernsehen geschuldet oder ist dieses Thema an Berlin halt am einfachsten aufzuhängen?
Ich glaube, die Auseinandersetzung wird in Berlin im Augenblick ausgetragen, wie die Situation im Wohnungsmarkt sein wird. In Berlin gibt es eben den mächtigsten Gegenwind gegen diese enormen Mietpreissteigerungen. Es gibt sehr viele Initiativen von Mietern und von daher war Berlin der interessanteste Schauplatz für diesen Roman.
Du nimmst dich vieler aktuell politischer Themen an. Das hatten wir in der Vergangenheit bei den anderen neuen Dengler-Romanen auch schon gesehen. Hast du jetzt das Mieterproblem genommen, weil es ein aktuelles Gutes ist oder weil es für dich einen ganz konkreten Anlass gab, wie zum Beispiel die Killerratten, die in dem Roman vorkommen, die es ja auch tatsächlich gibt? Ja. Aber war das so ein konkreter Anlass für dich, dich dieses Themas anzunehmen? Hast du einen speziellen Punkt gehabt?
Nein, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mal wissen, warum das so ist. Was passiert eigentlich auf dem Wohnungsmarkt? Wieso explodieren die Mieten? Warum ist es plötzlich so schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden? Und was ich eben rausgefunden habe, ist, dass es eine grundlegende Veränderung gibt. Dass es früher so war und so wie es bei mir ist, es gibt ein mehr oder weniger persönliches Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Ja, und man arrangiert sich und zahlt seine Miete und der Vermieter hat eine Rendite, vielleicht eine Altersversorgung. Und heute ist es so, dass seit der Jahrtausendwende neue Konzerne entstanden sind, die Zehntausende von Wohnungen besitzen. Das ist neu. Und fast alle dieser Konzerne sind Ableger von Finanzinstituten, von großen Banken oder Hedgefonds. Das ist neu, dass das Wohnen eine Funktion des Finanzmarktes geworden ist. Das ist eine neue Entwicklung und ich wollte verstehen, wie es dazu kommen konnte.
Das ist doch ganz einfach, Leute wollen Geld verdienen.
Ja, aber wie kommt man an Zehntausende von Wohnungen, selbst wenn du Geld verdienen willst?
indem zum Beispiel Stuttgart oder die LBBW oder sonstige Institutionen diese Häuser und Grundstücke verkaufen.
So ist es. In Berlin in großem Umfang, zur Zeit des übrigens des rot-roten Senats, hat der Finanzsenator Sarrazin damals, bekannt ja noch aus anderen Zusammenhängen,
ja, der gehörte mal zum rot-roten Senat.
Gehörte zum rot-roten Senat und der hat nicht nur Tausende von Wohnungen verkauft, sondern komplette Baugenossenschaften verkauft, ja, eben an Finanzinvestoren. Und zwar für skandalös wenig Geld. Die Süddeutsche Zeitung hat es mal ausgerechnet, der Preis lag bei 6.500 oder 6.300 Euro. Nicht pro Quadratmeter, wie du vielleicht vermutest, sondern pro Wohnung. Dasselbe übrigens auch in Baden-Württemberg. Ja, okay. Ja, wurden riesige Wohnungsbestände verkauft für extrem wenig Geld. Ich habe es mal ausgerechnet, im Schnitt etwa für 68.000 Euro pro Wohnung. Ich meine, und die Frage, die sich stellt, wenn die öffentliche Hand und wenn die Kommunen schon Wohnungen verschenken, mehr oder weniger, warum geben sie es dann nicht den Mietern? Sondern was sie gemacht haben, ist es wirklich in der Regel amerikanischen Hedgefonds für skandalös wenig Geld zu geben. Und diese fangen dann jetzt an, natürlich das, was du sagst, die wollen Geld verdienen, ja, und erhöhen dramatisch, ja, wollen höhere Mieten erzielen. Und dazu sind immer die Mieter im Weg.
Ja, bevor wir jetzt zu den Entmietmaßnahmen kommen oder den Umwandlungen in Eigentumswohnungen und alles, was damit zusammenhängt, warum geben Kommunen diese Wohnungen auf? Weil denen das zu viel Arbeit macht, die zu verwalten, weil sie damit kein Geld verdienen wollen oder weil sie irgendwelchen Investoren einen Gefallen tun wollen?
Ja, diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten, schade, weil es eigentlich keinen wirklichen Sinn macht. Es macht, auch damals hat es keinen Sinn gemacht, riesige Wohnungsbestände für so wenig Geld an Finanzinstituten.
Ja, ganz im Gegenteil. Im Endeffekt muss man die Mieter, die es nicht zahlen können, dann mit Wohngeld oder sonstigen Maßnahmen so unterstützen aus öffentlichen,
ja,
Mitteln.
So ist. Aber es war natürlich in einer Phase, in der die Kommunen große Finanzprobleme hatten.
Die wollten Geld
speziell
haben.
In Berlin. Man erinnert sich, dass der damalige regierende Bürgermeister Wowereit gesagt hatte, Berlin sei arm, aber sexy.
Ja,
ja, dieses sexy sagten wir, ja, stimmt damals, aber arm hieß, dass sie hemmungslos die Dinge verscherbelt haben.
Ja, dass am Ende damit noch ärmer werden, das haben sie damals nicht, nicht so bedacht.
Großer Fehler, und es war ja eine sozusagen eine Mode auch bei den Kommunen gewesen. Das hat Dresden gemacht, Freiburg hat es versucht, die mussten sozusagen mit dem Bürgerentscheid oder mit, ja, der Androhung als Bürgerentscheid zurückgepfiffen werden. Es war ein Delirium im Kopf von diesen Kommunalpolitikern.
Erst zum Kurzschluss. Ich brauche Geld, also verscherbe ich mein Tafelsilber, ungeachtet dessen, was das für Folgen hat, auch, ja, für das Stadtsäckel.
Dann kommst du, ja, und vor allen Dingen für die Leute, die dort wohnen.
Ja, die an erster Stelle, na, selbstverständlich, ja, ja. Dann kommst du auch ein bisschen drauf zu erläutern, wie diese Immobilienkonzerne vorgehen, um möglichst noch mehr Geld zu verdienen. Sprich, um Mieter, die nicht so viel Geld haben, rauszukriegen und solventere reinzukriegen oder eben die Mietwohnungen in hochluxuriöse und renovierte Eigentumswohnungen zu verwandeln. Auf was für Methoden bist du da gestoßen?
Ja, die Methoden in Berlin sind abenteuerlich. Also das fängt an mit Dingen, dass im Winter, wenn Heizungen ausfallen, sie nicht repariert werden und die Leute in kalten Wohnungen sitzen. Das führt dazu, dass Fahrstühle nicht repariert werden, dass ältere Leute wochenlang ohne Corona in ihre Wohnung nicht verlassen können. Aber es gab eben auch so interessante Dinge, dass dort Ratten ausgesetzt wurden.
Das ist Tatsache.
Ja.
Also, dass es die Killerratten gibt, wusste ich auch, habe ich mal drüber gelesen, aber dass die gezielt Nein, zum Entmieten eingesetzt wurden.
Nein, die Killerratten gibt es wirklich, aber dass diese speziellen, das ist die schriftstellerische Fantasie.
Okay. Also nicht, dass mich das jetzt beruhigt, aber irgendwie dann doch.
Ich hoffe, ich habe dort niemand auf schlechte Ideen gebracht.
Das kann immer passieren, wenn man auf Missstände aufmerksam macht, dass es dann irgendwelche Verbrecher gibt, die sagen, oh, diesen Trick kannte ich noch nicht, den will ich jetzt auch anwenden. Also das war jetzt nicht so, dass dir irgendjemand gesteckt hat, da ist so was Schlimmes passiert, das musst du jetzt mal auch in einem fiktionalen Roman aufnehmen.
Ja.
Okay. Glaubst du, dass, Berlin hast du genommen, weil das eben so ein Fokus ist, aber da wird ja noch viel dagegen getan, von wegen Mietpreisbremse jetzt schon eingeführt und auch eine Mehrheit für Enteignungen. Ist das ein geeignetes Mittel?
Ja, ich glaube, die Mietpreisbremse ist eine Art kommunale Notwehr gegen diese überbordende Mieterhöhung. Und in Berlin wirkt es offenkundig. In bestimmten Stadtteilen fallen die Mieten wieder in dieser Zeit. Der Mietpreisdeckel ist so, als würde man der Spekulation den Stecker rausziehen. Und es ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber als Notwehr gegenüber den geldgierigen Investoren ist das zunächst mal ein richtiges Mittel.
Ist das gesichert, dass das verfassungsrechtlich Bestand hat?
Nein, das entscheidet das Verfassungsgericht im Laufe des nächsten Jahres.
Also wäre ich Investor, würde ich mir das doch nicht gefallen lassen. Wie kommt ihr dazu, mir das Geldverdienen zu verbieten? Davon lebt doch das ganze System.
Ja, es ist ein Konflikt. Und dieser Konflikt wird ausgetragen und er wird in Berlin ausgetragen. Dass die Mieter dafür sind, dass diese Wohnungen wieder zurückgeführt werden in kommunales Eigentum. Das wird in gewisser Weise skandalisiert. Und es scheint ein größerer Skandal zu sein, als dass die Kommunen das Zeug verschenken, mehr oder weniger. Und dieser Konflikt ist ja noch im vollen Gange. Ja, er wird im Augenblick ausgetragen und er wird, glaube ich, in Deutschland beispielhaft ausgetragen in Berlin. Deshalb spielt Kreuzberg Plus dort.
Ich habe eben das Fernsehen schon kurz erwähnt, dem kommt das auch entgegen. Ne? Also erstens ist
dem
Fernsehen. Deine Romane werden ja alle verfilmt und dieser Roman sollte ja schon verfilmt werden, bevor überhaupt als Buch. Also keine Verfilmung, sondern mal der umgekehrte Schritt. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass dem ZDF Berlin lieber ist, weil es billiger ist. Die meisten Leute, die einen Film machen, sind schon in Berlin. Ne?
So ist es. Das ist ein richtiges Problem, weil ich hätte sehr gerne gehabt, dass der ein oder andere Dengler tatsächlich hier gedreht wird. Aber
das Pasta hat sich schon drauf gefreut. Ne?
Ja, aber es ist so, alle Leute, die mit dem Film zu tun haben, wohnen in Berlin. Die Schauspieler, die Regisseure.
Siehst du jetzt auch um?
Die Beleuchter, nein, ich bleibe hier. die wohnen alle dort und die alle nach Stuttgart zu bringen, kostet so viel Geld, richtig viel Geld. Geld, das man dann später im Bild nicht sieht. Ja, und das ist ein ständiger Konflikt.
Aber ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die folgenden Denklers auch alle in Berlin spielen, oder?
Nein. Also es ist ja beim Denkler sowieso so, der wohnt hier in Stuttgart, im Bodenviertel, aber seine Fälle, die spielen ja meistens woanders.
Gut. Dann bist du beim Schreiben des Romans von der Pandemie eingeholt und, naja, überholt will ich nicht sagen, aber die kam dann dazu, Corona. Ist das jetzt eigentlich der erste Roman, also fiktionale Geschichte, bei dem Corona eine Rolle spielt? Sachbücher gibt es schon, aber Romane kannte ich noch nicht.
Ja, es ist sicherlich, wenn nicht der erste, einer der ersten. Ja.
Warum musste das sein? Der Krimi-Plot hätte ja auch ohne Corona funktioniert. Ne?
Komplett. Der hätte komplett ohne Corona funktioniert. Aber ich dachte, ein Buch, das in dieser Zeit spielt und erkennbar in dieser Zeit spielt und in der Corona keine Rolle spielt, das ist irgendwie nicht so glaubwürdig.
Ja, du hast es natürlich auch versucht, dann einzubauen in diesen mysteriösen Hintergrund von Verschwörungen bei Verfassungsschutz und Politik, die nämlich versuchen, diese Situation auch für sich auszunutzen und ihre Netze auswerfen und gucken, wen sie alles in diese Protestbewegung reinkriegen. Inwieweit ist das jetzt auch nur eine Annahme von dir, dass das so ähnlich funktioniert, dass da Leute gibt, die gezielt...
Ich hoffe inständig, dass es die Fantasie des Schriftstellers ist.
Eine vielsagende Antwort in einer kurzen Antwort. Na gut, da kommen ja ganz verschiedene Leute zusammen. Von den Impfgegnern, die es seit den Masern schon gibt, ja, bis zu Skeptikern, die sowieso Autoritäten in Frage stellen. Das kennen ehemalige Linke ja auch aus der anderen Ecke ganz gut. Bis hin zu Waldorfschülern. Und die kriegen ja auch ihre Prügel weg. Wie viel Waldi-Proteste hast du inzwischen schon gekriegt?
Reichlich.
Reichlich. Reichlich. Das ist ja in Stuttgart jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich, nein, weil reichlich. Das ist ja hier auch ja, ein Schwerpunkt. Was sagen die denn dazu?
Naja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die schreiben mir, also Herr Schauder, Ihr Buch ist wunderbar, aber dass Sie mir die Klobelimatik machen wollen, das finde ich jetzt nicht so gut. Mir haben Sie immer geholfen. Also solche.
Und ja, das ist aber auch ein Problem. Ne?
Ja, es gibt allerdings, hilft hat recht. Ne? Ja, es gibt dann allerdings auch ein paar striktere Hinweise. Ja.
Nein, es ist jetzt kein Roman, der die Homöopathie oder Globuli verbieten will.
Ne? Nein, auf keinen Fall.
Sind die besonders verführbar, diese Szene?
Offenkundig. Offenkundig gibt es in diesem Bereich Leute, die sich nicht vorstellen können, dass es tatsächlich Viren gibt, die uns so gefährlich werden, dass sie lebensbedrohlich sind. Das gibt es und offenbar auch nicht wenige. Und zum Teil kommen die daher, die sagen, alles ist über die Natur heilbar. Das ist sicherlich falsch.
Was dahinter steckt, ist, die Natur weiß sich zu helfen, aber die weiß nicht uns zu helfen, sondern sich selbst.
Sich selbst, ja, und das ist sicherlich falsch. Und bei diesen Leuten wird im Augenblick ein Nerv getroffen. Hm. Bei diesen Leuten wird ein empfindlicher Nerv getroffen, oder zumindest bei einem Teil von ihnen, und das rottet sich im Augenblick zusammen mit Neonazis, die zum ersten Mal in der Geschichte nach dem Krieg wieder in einer Massenbewegung ihre Fahnen schwenken können und unbehelligt und unkritisiert in so einer größeren Bewegung mitschwimmen können. Das ist wirklich
eine Demo von 20.000 Leuten ist viel, aber ist das eine Massenbewegung?
Ja gut. 20.000, 30.000, das ist...
Ja, aber es sind ja immer dieselben, die überall hinkommen.
Ja, das sind immer dieselben, ja.
Also Massenbewegung klingt jetzt so, als sei die Demokratie in Gefahr.
Okay, das Argument akzeptiere ich, ja.
Also würdest du nicht sagen, die Demokratie ist in Gefahr?
Nein.
Obwohl es einem ja schon manchmal ein bisschen Angst macht. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Menschenverstand nicht weiterkommt, wenn man sich vernünftig unterhalten will. Ich habe ja auch Verständnis dafür, dass Leute Globuli nehmen. Wenn denen das hilft und keine Nebenwirkungen da sind, ist das wunderbar. Finde ich sogar sehr gut.
Ja.
Und so gibt es auch andere, mit denen man einfach reden kann, was ist gut, was ist falsch, was willst du kritisieren. Und so. Aber da, in dieser Gruppe gibt es eben die andere Hälfte. Da kannst du sagen, was du willst. Wenn du zur Not sagst, 1 und 1 ist 2, widersprechen sie immer noch, weil sie grundsätzlich widersprechen müssen. Wie geht man mit solchen Leuten um? Die wollen wir nicht aufgeben.
Ich glaube, das ist ein Aussichts... Also meine Erfahrung ist, dass es aussichtslos ist. Es gibt bei einem Teil davon eine hohe Fanatisierung. Und die sind für ein paar Jahre einfach verloren, bis sie wieder... normalen Argumenten zugänglich sind. Das gibt es. Fanatismus.
Bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, da können sie sich dann wieder draufsetzen.
Ja, oder irgendwann sagen sie, alles, was wir prophezeit haben, ist nicht eingetreten. Und dann beginnt das Nachdenken. Vielleicht.
Und wie soll man mit Leuten umgehen, die ganz bewusst und offensichtlich gegen Hygienevorschriften verstoßen? Die das ja von mir aus für sich machen können, auch wenn es das Gesundheitswesen trotzdem Geld kostet. Aber wenn sie die andere damit anstecken, kann man den nicht einfach ohne Mundschutz protestieren lassen.
Nein, die Frage ist, warum das in diesem Maße geduldet wird.
Ja. Wollte ich dich jetzt fragen.
Das ist eine wirklich offene Frage und zwar eine ganz ernsthafte. In Leipzig wurden die Gegner dieser Leute mit dem harten Wasserwerferstrahl attackiert. Die Leute selber, die sozusagen ein Superspread-Event dort veranstaltet haben, wurden ziemlich in Ruhe gelassen. Dasselbe in Berlin.
Ja, es gab auch schon Schüler als Gegendemonstranten, die zu hohen Bußgeldern verknackt worden sind, während die anderen gegen diese protestiert haben, in wirklich größerer Menge und mit Schaden für die Gesellschaft.
Genau.
Freundlich gebeten wurden,
den Mundschutz anzuziehen. Genau. Und das ist wirklich eine interessante Frage. Ich kann dann als Schriftsteller mir was zurechtreiben.
Du kannst so mit einem Fiktionalimod draufhauen. Ja,
ja. Ja, genau. Aber tatsächlich ist es eine offene Frage. Wieso lässt man die überall durchrennen? Die Leute, die dagegen protestieren, werden hart attackiert. Das ist wirklich eine offene Frage. Und der Roman versucht eben sozusagen mit den Methoden der Fiktion zu sagen, vielleicht ist es so, vielleicht. Mhm. Mhm.
Gut, nochmal zurück zu Herrn Dengler, von dem ich ja schon Angst hatte, er würde von dir begraben, nachdem du einen Kommissar Morello in Venedig hast recherchieren lassen. Aber das war nur so eine Nebengeschichte. Oder macht Morello auch weiter?
Morello macht auch weiter im Augenblick. Die Fingerspitzen glühen ein bisschen.
Ach so, ja, es geht schon wieder nach Venedig jetzt in den Gedanken.
Sind wir in Venedig und Sizilien. Ja.
Das hatte ich nicht abgestreckt, dass du da ein bisschen Ärger mit Petra Reschi hattest oder die mit dir als Mafia-Expertin, die von dir auch mit der du dich unterhalten hast.
Ja.
Nein. Habt ihr inzwischen wieder ein Bier zusammen getrunken?
Nein.
Ja, warum habt ihr euch denn zerstritten?
Ich habe mich gar nicht mit ihr zerstritten. Wir hatten ein angenehmes Gespräch in Venedig. Ich habe es mal recherchiert. Fast 3 Stunden saßen wir zusammen, haben sie interviewt.
Und dann hast du ihre ganzen Recherchen ausgeplündert und als deine verkauft. So stellt sie es, glaube ich, dar.
Ja, so stellt sie es dar. Aber in Wirklichkeit haben wir gesagt, wir schreiben einen Roman und wir hätten gern von dir Unterstützung. Und wir haben, ich glaube, das war, also ich kann es nicht erklären, musst du Petra Reschi fragen.
Also gut, dann beim nächsten Mal wird es ja mal nicht mehr gefragt, weil es um andere Dinge geht. Venedig hat nicht nur Mafia.
Nein, die Situation ist nicht so, dass ich nochmal Lust hätte, sie zu fragen.
Ja, dann müssen wir natürlich, wenn wir jetzt in Stuttgart ein Interview führen, kurz nach dem zweiten Wahlgang der OB-Wahl auch kurz darauf eingehen. Hast du dich schon mächtig geärgert?
Ja.
Auch über dich selbst?
Nein, über mich selber nicht.
Ich weiß aber, dass du hast ja eine Partnerin, die auch gefragt worden ist, ob sie nicht kandidieren will. Und ich weiß auch von dir, dass du das für durchaus erfolgversprechend gehalten hast, aber es nicht gut fandest.
Ja, das ist wahr.
Ja, was? Jetzt hast du Frau Olschowski das ausgeredet, was hast du jetzt davon?
Ich bin froh, dass meine Lebenspartnerin nicht.
Trotzdem.
Dass
der Egoismus als Privatleben geht doch vor. Da kann man sich über die große Politik ärgern.
Nein, das wäre.
Also du bist nicht glücklich mit dem neuen OB.
Es ist ein bisschen, würde ich mal sagen, so typisch Stuttgart. Stuttgart ist unter langen Mühen eine eher Mitte-Links-Stadt geworden.
Und ziemlich grün halt, ne?
Ja, grün, sozial, so.
Ökosozial nennt man das hier. Alles ist rot-rot und was weiß ich.
Ja. Ökosozial, wie auch immer. Ich sage Mitte-Links. Es ist eine Stadt, das hängt zusammen mit der Struktur der Beschäftigung und so weiter. Es gibt wirklich eine Menge Gründe dafür. Und dass die politischen Strömungen oder die politischen Gruppierungen, die diese Mitte-Links-Strömung repräsentieren, nicht in der Lage sind, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen, das ist etwas, was mich wirklich tierisch ärgert. Und dass davon dann die konservative Minderheit profitiert und den Oberbürgermeister stellt, das geht mir so gegen den Strich.
ist aber auch eine besondere Wertschätzung hier in der Stadt zu diesem doch nicht ganz unwichtigen Posten. Die beiden ersten Plätze machen die beiden Auswärtigen aus, ne?
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Warum haben die Grünen keinen guten Kandidaten vorgeschickt? Weil die alle nicht wollten, ja.
Nein, also ich weiß gar nicht, ob es an der Kandidatin lag, aber die Grünen, ihre Aufgabe wäre es gewesen, als stärkste Kraft innerhalb dieser Mitte-Links-Bewegung eigentlich dafür zu sorgen, dass dort etwas Einheitliches zustande kommt.
Das Bündnis kommt. Aufzustellen.
Das Bündnis, ja, aufzustellen. Und das haben sie erst versucht, als der erste Wahlgang schon gelaufen war. Und es war ein bisschen spät. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Grünen nicht genau wissen, wo sie hingehören. Und das hat die Dinge, glaube ich, ein bisschen kompliziert gemacht. Und dann hat sich sozusagen anschließend das komplette protestantische Sektierertum, das es in dieser Stadt eben auch gibt, mit sehr viel.
Machen wir einen Haken dran. Wie promotet ein Schriftsteller sein neues Buch, wenn er keine Lesungen machen kann? Indem er Interviews führt zum Beispiel, ne?
Den mal zu Stefan Ziller pilgert, ja, so weit geht's.
Was kann dir Besseres passieren?
So weit geht's, ja.
Ja. Jetzt, wie viele Lesungen sind abgesagt worden?
Endlos. Also im Grunde genommen wäre ich unterwegs gewesen von November bis Ende Januar. Und jetzt sitze ich zu Hause und schreibe
ein neues Buch. Jetzt genieße die freie Zeit und
schreibe ein neues Buch. Ja,
genau. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.